Willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Sendung von Radio Prag. Aus Anlass des heutigen Staatsfeiertages der Tschechischen Republik haben wir für Sie ein Sonderprogramm vorbereitet. Am Mikrofon ist Jitka Matková. Wir beginnen mit den Nachrichten. Aus Anlass des Tschechischen Staatsfeiertages am 28. Oktober, dem Tag, an dem vor 85 Jahren die Tschechoslowakei gegründet wurde, hat Staatspräsident Václav Klaus im Beisein von Verteidigungsminister Kostelka und anderen Politikern traditionsgemäß mehrere Militär in den Generalsrang erhoben. Am Vormittag kam er auf der Prager Burg mit dem diplomatischen Korps zusammen und legte auch am Denkmal des Staatsgründers T.G. Masaryk einen Kranz nieder. Ebenso wie sein Vorgänger Václav Havel wird Klaus heute Abend bedeutenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hohe Staatsauszeichnungen verleihen. Nach einem feierlichen Programm am Montagabend, das dem 85. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei galt, brachte der tschechische Premier Wladimir Spiller, der zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in der Slowakei weilt, gemeinsam mit seinem slowakischen Pendant Mikuláš Dzurinda die Überzeugung zum Ausdruck, dass die Völker beider Länder enge Kontakte auch im vereinten Europa pflegen werden. Bei einer gemeinsamen Kranzniederlegung am Denkmal der Gründung der Tschechoslowakei am Bratislavaer Donaukai stimmten beide Spitzenpolitiker jedoch darin überein, dass sie keinerlei Nostalgie für den nicht mehr existierenden Staat verspüren und eher der Zukunft ihrer Länder als EU-Mitglieder entgegensehen. Anlässlich des Staatsfeiertages haben auch einige nationalistische Gruppierungen ihre Aktionen angekündigt. Angehörige und Sympathisanten der Patriotenfront veranstalten am Nachmittag einen Marsch durch Prag. Die Nationale Partei hingegen organisiert ein Treffen am Standbild des Heiligen Wenzels im Prager Stadtzentrum. Die Demos werden von einem Polizeiaufgebot verfolgt. Bis 16 Uhr nachmittags sind heute die Repräsentations- und andere Räumlichkeiten der beiden Kammern des tschechischen Parlaments für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Interessenten werden von Mitarbeitern des Prager Informationsdienstes begleitet, die sie auch mit der Geschichte der historischen Gebäude des Abgeordnetenhauses und des Senats auf der Prager Kleinseite bekannt machen. Der neu rekonstruierte Waldsteingarten bleibt bis 22 Uhr geöffnet. Der künftige tschechische Vertreter in der Europäischen Kommission sollte nach Meinung von Außenminister Cyril Svoboda über Erfahrungen aus einem Regierungsamt verfügen, sich gut in der EU-Problematik auskennen und Fremdsprachen beherrschen, die sagte Svoboda Montag in Brüssel gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Er selbst schloss seine Kandidatur für den Kommissarposten aus. Auf der in Brüssel stattfindenden Regierungskonferenz zur EU-Verfassung stützte Svoboda eindeutig die von den Finanzministern der EU-Länder formulierten Forderungen, nach denen die Kompetenzen der Europäischen Kommission des Europaparlaments entgegen dem vom EU-Konvent gebilligten Entwurf begrenzt werden sollten. Das waren die Meldungen. Durch die Sendung führt sie jetzt Markéta Maurová.
Willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zum heutigen Sonderprogramm von Radio Prag. Anlass hierfür, Sie haben es bereits in den Nachrichten gehört, ist die Gründung der ersten tschechoslowakischen Republik, die sich am 28. Oktober zum 85. Mal jährt. Verbunden ist die hierzulande kurz als erste Republik bezeichnete Epoche in allererster Linie mit dem Staatsgründer und ersten Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk. Bis heute nennen die Tschechen bei Umfragen nach ihrem größten Landsmann gewöhnlich an erster Stelle eben Masaryk, Jan Hus oder Karl IV. Silja Schultheiß hat sich umgehört, wofür die Erste Republik und ihr Präsident heute in Tschechien eigentlich stehen.
Es gibt wohl kaum eine Persönlichkeit, die in Tschechien so eindeutig positiv belegt ist, wie der Präsident der nach dem Ersten Weltkrieg neu entstandenen Ersten Tschechisch-Slowakischen Republik, Tomáš Garrigue Masaryk. Ja, die Erste Republik wird heute insgesamt vielfach als eine Art verlorenes Paradies betrachtet, als Epoche, die für das Land in mehrerlei Hinsicht auch in wirtschaftlicher eine Blütezeit war und auf die Tschechen nicht zuletzt auch deshalb stolz sind, weil die Tschechoslowakei eine der wenigen demokratischen Festungen in Europa blieb, als in den 30er Jahren zunehmend diktatorische Regime an die Macht kamen. von den Kommunisten als bourgeoise Epoche sozialer Ungleichheiten verunglimpft, überlebten in der Bevölkerung doch die positiven Erinnerungen an diese Zeit und insbesondere an ihren ersten Präsidenten. Als sich im Zuge des Prager Frühlings Ende der 60er Jahre für kurze Zeit die ideologischen Schranken lockerten, auch die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings und die nachfolgende Zeit der Normalisierung konnten die Nostalgie vieler Tschechoslowaken nach der Ersten Republik allenfalls unterdrücken, nicht aber beseitigen. Und so war es nur folgerichtig, dass nach der Samtenen Revolution von 1989 die Zwischenkriegszeit wieder als Vorbild herangezogen wurde. Im ganzen Land wurden Masaryk-Statuen aufgestellt, die Hauptstraßen der Städte nach Politikern aus der Zwischenkriegszeit benannt. Nicht wenige Zeitzeugen erinnern sich noch heute mit Tränen der Rührung an den ersten tschechoslowakischen Präsidenten, den sie liebevoll Tatíček Väterchen nennen. Nicht nach neuen Idolen hielt man also nach der politischen Wende Ausschau, sondern zog vielmehr alte, bereits bewährte heran. Antonín Klimek, Autor eines vor 3 Jahren erschienenen Standardwerks über die Erste Republik.
A potom v roce, nebo potom listopadu 1989, my jsme chtěli se vrátit k něčemu také. My jsme nechtěli jenom pouze dopředu.
Nach dem November 1989 wollten wir Tschechen auch irgendwohin zurückkehren. Wir wollten nicht nur nach vorne. Wir wollten an einen festen, sicheren Punkt zurückkehren. Und das war für die meisten Menschen die erste tschechoslowakische Republik der Zwischenkriegszeit. Freilich aus einer eher idealisierten Perspektive. Wir haben uns gesagt, dass wir der Welt zeigen wollen, wie der Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus funktioniert.
Die Sehnsucht nach einer idealen Geschichtsepoche verkörperte nicht zuletzt Václav Havel, von der ersten Stunde an Hoffnungsträger der postkommunistischen Tschechoslowakei, indem er sich als neuer Präsident des Landes klar auf das Vermächtnis von Tomáš Garrigue Masaryk und dabei nicht zuletzt auf dessen Vertrauen in die Bürgergesellschaft und sein konsequentes Handeln berief. Gleichwohl blieb Havel bei weitem nicht so unumstritten wie sein berühmter Vorgänger. Doch woran genau wollte man eigentlich anknüpfen? Auf die Frage, warum sie Masaryk noch heute verehre, sagte mir diese etwa 80-jährige Dame, die ich auf einem sonntäglichen Spaziergang mit ihrer Freundin auf der Prager Stromovka traf.
Ich bin spravedlivý, takový skromný člověk a tak jako s lidma, no.
Er war gerecht, so ein bescheidener Mensch, der gut mit den Leuten konnte. Wenn ich heute unsere Herren da oben im Abgeordnetenhaus sehe, dann wird mir schlecht. Wenn man sieht, wie sie um höhere Gehälter für sich streiten. Und wir sind froh, wenn wir mit unserer Rente von 8.000 Kronen auskommen.
Ihre Freundin, die sich ebenfalls noch persönlich an Masaryk erinnern kann, ist derselben Meinung. Ob sie heute ein Idol hätte?
Nemám. Pan Präsident Havel už neexistuje a jiného nemá.
Nein, habe ich nicht. Havel ist nicht mehr Präsident und ein anderes Idol habe ich nicht. Natürlich hat Havel auch schon in einer anderen Zeit gelebt als Masaryk, aber er kam dessen Idealen am nächsten.
Und ob ein Politiker wie Masaryk heute überhaupt noch Erfolg haben könnte?
No, nevím. Dneska je úplně jiná doba, než byla dřív, že jo? Tak to říct nemůžu.
Das weiß ich nicht. Heute ist eine ganz andere Zeit. Das kann ich nicht sagen. Heute leben wir vollkommen anders als damals.
Doch nicht nur die ältere, sondern auch die jüngere Generation scheint heute vielfach mit einer gewissen Ehrfurcht auf den ersten tschechoslowakischen Präsidenten zu blicken, wie etwa diese junge Blumenverkäuferin.
Tak určitě, určitě. Tomáš Garrigue Masaryk je obrovský pojem, obrovská osobnost.
Gewiss ist Tomáš Garrigue Masaryk ein enormer Begriff, eine enorme Persönlichkeit für die gesamte Tschechische Republik. Wenn Masaryk nicht gewesen wäre, wäre mein Land heute nicht da, wo es ist. Ich kann nicht sagen, dass Masaryk ein Vorbild für mich ist, da ich keine Politikerin werden will. Überhaupt habe ich gar keine Idole. Aber ganz sicher war Masaryk eine große Persönlichkeit und wichtig für die Geschichte dieses Landes.
Určitě, určitě to byla veliká osobnost a určitě, určitě důležitá pro naši historii.
Tomáš Garrigue Masaryk, podle mě to musela být ohromná osobnost. Jo.
Tomáš Garrigue Masaryk, das muss meiner Meinung nach eine enorme Persönlichkeit gewesen sein. Schade nur, dass Präsidenten oft nur Marionetten sind, mit gewissen Vollmachten.
Co byl prezident, tak vlastně prezidenti jsou jenom takový loutky, podle mýho. Jo. Oni mají nějaký svoje pravomoci, že jo.
Meint dieser 30-jährige Automechaniker, der ansonsten seine Idole im Bereich des Films gefunden hat. Sein Freund, der auf die Frage nach seinem Idol, den Sänger Bob Marley nennt, widerspricht ihm.
Zásluhy podle mě je moc jako premiéra, spíš jako příprava českého státu, že jo.
Masaryk hat sich weniger als Präsident verdient gemacht, sondern vielmehr als Wegbereiter des tschechischen Staates. Mit der Persönlichkeit des Nachfolgers von Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, bin ich allerdings weniger einverstanden. Der hätte lieber nicht an die Spitze der Tschechoslowakei treten sollen.
Neměl se stát prostě premiérem potom.
Einen insgesamt kritischeren Umgang mit der Geschichte der Ersten Republik fordert der Historiker Antonín Klímek. Seiner Meinung nach hielten viele Tschechen noch heute die historische Erfahrung der Ersten Republik ziemlich undifferenziert für direkt übertragbar auf die heutige Zeit.
Dneska lidi se vrací spíš tomu Masarykovi a opět ho vidí zidealizovaného. Protože dneska lidi říkají...
Die Menschen idealisieren Masaryk heute wieder und sagen, wenn wir Masaryk hätten, würde es uns gut gehen, ohne Rücksicht darauf, dass wir uns heute in einer völlig anderen Situation, in einem völlig anderen Staat befinden. Diese Idealisierung wird durch gewisse Legenden über Masaryk hervorgerufen und das ist schlecht. Man sollte sich einen kritischen Zugang zur Geschichte bewahren.
In seinem vor drei Jahren erschienenen zweibändigen Werk über die Zwischenkriegszeit bemüht sich Antonín Klímek um eine differenziertere Sicht der Ersten Republik und räumt auch mit einigen Mythen auf, die sich bis heute gehalten haben. Interessant ist übrigens, dass trotz der weit verbreiteten Masaryk-Nostalgie die ersten umfassenden Studien über dessen Epoche erst gut 10 Jahre nach der Samtenen Revolution erschienen sind und dann gleich 3 auf einmal. Gemeinsam mit Antonín Klímek veröffentlichten im Jahr 2000 noch die Historiker Zdeněk Karník und Vera Olivova jeweils ein umfassendes Werk über die Geschichte der Ersten Republik.
Von der politischen gehen wir nun zur kulturellen Warte derzeitigen Masaryks über. Allerdings gehen wir zunächst noch ein Stück weiter zurück, zum Beginn des vergangenen Jahrhunderts, als Prag das erste Aufblühen seiner Moderne erlebte. Mit der Gründung der ersten tschechoslowakischen Republik kam es kurzzeitig zu einer Unterbrechung, zu einem kurzzeitigen Stillstand im Schaffen innerhalb dieser Richtung. Doch bereits kurze Zeit später trat die Prager Moderne erneut mit herausragenden Werken in Erscheinung. Mehr darüber erfahren Sie in den nächsten Minuten von Katrin Sliva.
Franz Kafka, Ernst Deutsch, Alfons Mucha, Antonín Dvořák, Peter Demetz, Willi Haas. Die Verbindungslinie, die sich zwischen diesen Persönlichkeiten aus Literatur, Kunst und Musik ziehen lässt, heißt Prager Moderne und umfasst noch weitaus mehr Literaten, Musiker, Künstler in Prag zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Vertreter der Prager Moderne waren Tschechen, Deutsche und Juden, die in mehr oder minder friedlicher Koexistenz neben und durchaus auch miteinander lebten. Diese Dreieinheit zwischen den Kulturen bildet den Kerngedanken einer Wanderausstellung, die in der vergangenen Woche in Berlin eröffnet wurde. Ihr Titel: Tripolis Praga, die Prager Moderne. Federführend bei der Vorbereitung der Ausstellung war das Mitteleuropa-Zentrum der TU Dresden, vertreten durch Professor Walter Schmitz. Er erläutert, was genau den Besucher der Ausstellung erwartet.
Also die Ausstellung führt in das Prag um 1900, und zwar in die Kultur der Tschechen und der Deutschen und der Juden. Und ich hätte eigentlich deutsch- und tschechischsprachig sagen müssen, denn die Kultur verwirklicht sich durch das Wort. Literatur mit bekannten Autoren wie Kafka, Franz Werfel, Max Brod wird gezeigt. Dann vor allem aber auch die bildende Kunst, in der es in der tschechischen Avantgarde noch viel zu entdecken gibt. Die Ausstellung führt durch die Bilder von Prag, die damals entstehen, auch im Blick auf den Tourismus, das goldene Prag, aber auch das magische Prag, in dem versucht wird, im Spiegel der Vergangenheit die Gegenwart erscheinen zu lassen. Und sie mündet schließlich in die Zerstörung dieses schwierigen Miteinanders der drei Völker im Ersten Weltkrieg und in einem kurzen Ausblick auf das, was in unserem Gedächtnis von diesem Prag der Moderne geblieben ist.
Welche Idee hinter dieser Ausstellung steckt, schildert Professor Walter Schmitz wie folgt.
Wir wollten einmal sehr einfach Interesse wecken, vielleicht sogar Begeisterung für die Kultur einer Stadt, die man nie in diesem Zusammenhang gesehen hat. Aber, und so hat das ja auch Václav Havel in seinem Geleitwort geschrieben, die Vergangenheit verweist auch auf die Gegenwart. Wer wissen will, wie verschiedene ethnische Gruppen miteinander leben können und wie vielleicht nicht, was in Europa einmal möglich war und was wieder möglich werden sollte, der wird, so glaube ich, in dieser Ausstellung auch viele Anregungen finden. Wir wollten einmal sehr einfach Interesse wecken, vielleicht sogar Begeisterung für die Kultur einer Stadt, die man nie in diesem Zusammenhang gesehen hat. Aber, und so hat das ja auch Václav Havel in seinem Geleitwort geschrieben, die Vergangenheit verweist auch auf die Gegenwart. Wer wissen will, wie verschiedene ethnische Gruppen miteinander leben können und wie vielleicht nicht, was in Europa einmal möglich war und was wieder möglich werden sollte, der wird, so glaube ich, in dieser Ausstellung auch viele Anregungen finden.
Neben Faksimiles von Texten, die hier zu sehen und zu lesen sind, erfährt der Ausstellungsbesucher etwas über die Biografien der einzelnen Künstler. Die Herderblätter, das Organ der sogenannten Herder-Vereinigung, die der Kritiker und Essayist Willi Haas 1912 ins Leben rief, werden hier vorgestellt. Hier druckte er beispielsweise frühe Texte Kafkas und Max Brods ab. Beispielsweise diesen hier, der Titel, großer Lärm, der Autor Franz Kafka.
Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen, durch ihren Lärm bleiben mir nur die Schritte der zwischen ihnen Laufenden erspart. Noch das Zuklappen der Herdtüre in der Küche höre ich. Der Vater durchbricht die Türen meines Zimmers und zieht im nachschleppenden Schlafrock durch. Aus dem Ofen im Nebenzimmer wird die Asche gekratzt. Walli fragt durch das Vorzimmer Wort für Wort rufend, ob des Vaters Hut schon geputzt ist. Ein Zischen, das mir befreundet sein will, erhebt noch das Geschrei einer antwortenden Stimme. Die Wohnungstüre wird aufgeklinkt und lärmt, wie aus kataralischem Hals, öffnet sich dann weiterhin mit dem Singen einer Frauenstimme und schließt sich endlich mit einem dumpfen männlichen Ruck, der sich am rücksichtslosesten anhört. Der Vater ist weg, jetzt beginnt der zartere, zerstreutere, hoffnungslosere Lärm, von den Stimmen der zwei Kanarienvögel angeführt. Schon früher dachte ich daran, bei den Kanarienvögeln fällt es mir von neuem ein, ob ich nicht die Türe bis zu einer kleinen Spalte öffnen, schlangengleich ins Nebenzimmer kriechen und so auf dem Boden meine Schwestern und ihr Fräulein um Ruhe bitten sollte.
Über Über das kulturelle Miteinander in Prag jener Zeit schreibt Peter Demetz, Literaturwissenschaftler und emeritierter Professor an der Yale-Universität, ebenfalls in Prag geboren, in seinem 1997 erschienenen Buch Prag in Schwarz und Gold.
Ottokar war der erste Prager König, der die arbeitende Bevölkerung und die Kaufleute gleich welcher Nation gegen den raubgierigen Adel gleich welcher Gesellschaft beschützte und den urbanen Raum schuf, in dem sich ein Gemeinwesen von Tschechen, Deutschen, Juden und Italienern bildete, Menschen, die jahrhundertelang friedlich zusammen oder zumindest nebeneinander leben, arbeiten und schöpferisch tätig sein sollten.
Die Ausstellung Tripolis Praga ist unterteilt in ein knappes Dutzend Abschnitte oder Kapitel mit so vielversprechenden Überschriften wie »Wie das Bürgertum die Moderne fand«, »Kultur des jungen Staates«, »Das deutsche Prag« oder »Die tschechische Avantgarde«. Die Vorbereitung der Ausstellung hat 4 Jahre gedauert. Die Gründe dafür nennt Professor Walter Schmidt, einer der Ausstellungsmacher.
Die Prager Moderne muss neu entdeckt werden. Einiges ist bekannt und sehr bekannt, aber es war in vielen Archiven, vom Leo Baeck Institut in New York bis zu den Prager Archiven und Museen, zum Teil in ungeordneten Beständen Material zu sichten. Oft fand aufwendige Recherche dann als Resultat ihr Resultat in einem einzigen Bild. Und dazu kommt, dass es auch Begleitveranstaltungen gab, ein Kolloquium, einen sehr umfangreichen Katalog, der eben auch geschrieben werden musste.
Auf die Frage, wie er das Interesse an der Ausstellung einschätzt, man könnte ja annehmen, über Kafka und Co. bereits genug gelesen zu haben, reagierte Professor Walter Schmitz folgendermaßen.
Das Interesse ist gespalten. Wenn man die weltweite Produktion an Sekundärliteratur nimmt, so streitet sich Franz Kafka mit Goethe um den ersten Platz in der deutschen Literaturgeschichte. Ich glaube, über Kafka allein ist mehr erschienen als über alle anderen Autoren zusammen. Aber es gibt Doppeltes wieder zu entdecken. Einmal einen Kafka, der nach Prag gehört, und zum anderen eben seine Zeitgenossen, zu denen er gehört. Nicht nur der Freund Max Brod, sondern auch der damals überlegene Freund und Konkurrent Franz Werfel. Viele interessante Texte, die tatsächlich noch zu wenig bekannt und gelesen werden. Prag ist eben mehr als ein einzelnes Oeuvre. Sie alle gehören zusammen bis hin zu Egon Erwin Kisch, von dem er ganz vergisst vielleicht, wie seine Karriere in Prag begonnen hat, ehe er als rasender Reporter um die Welt reiste.
Hören Sie nun einen Ausschnitt aus Antonín Dvořáks Symphonie Nummer 9 aus der Neuen Welt. Finanzielle Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausstellung Tripolis Praga gab es unter anderem vom sächsischen Staatsministerium, vom Kulturministerium der Tschechischen Republik, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und dem Auswärtigen Amt, in dessen Räumlichkeiten die Ausstellung noch bis zum 9. November in Berlin zu sehen sein wird.
Damit ist unser Sonderprogramm zum Staatsfeiertag der Tschechischen Republik am Ende angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Radia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a 20.